ein Ende. Sommer, Ferienzeit. Das heißt, wir haben auch eine Änderung. Wir gehen weg von erst. Und du hast auch Beziehungen hier in der Gemeinde. Und wir können uns denen nicht entziehen. Und Gott hat uns hervorragend für Beziehungen geschaffen. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir den richtigen Blick für Beziehungen haben. Aber lass mich nochmal am Anfang beten. Ich denke, das tut Not auch bei diesem Thema und ist auch wichtig für uns als Gemeinde. Vater, wir kommen zu dir in diesem Morgen, in aller Schwachheit, in aller Kraftlosigkeit auch. Aber danke, dass du da bist durch deinen Geist. Und danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass uns dein Wort führt und leitet in alle Wahrheit. Und Herr, ich bete, dass ich ein guter Botschafter sein kann deines Wortes, dass ich zurücktreten kann und dass du aufleuchtest durch dein Wort und du verherrlicht wirst. Und dass du uns hilfst und dass diese Worte nicht falsch ankommen, sondern dass sie uns helfen, in der Liebe zueinander voranzukommen. In deinem Namen. Amen. Okay, ich beginne mit meiner eigenen Geschichte, mit der tiefsten Beziehung, die ich führe. Und ich habe das schon einmal erzählt in der Gemeindestunde. Ich bin im sechsten Ehejahr und ich freue mich, mit meiner Frau verheiratet zu sein. Es wird von Jahr zu Jahr besser in unserem Eheleben und wir erleben mehr Freude. Aber heute sehe ich natürlich viele Dinge anders, als ich damals vor dem Traualtar stand und ich sehe Dinge, wo ich Fehler gemacht habe in meiner Beziehung zu meiner Frau. Und einer der größten Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich meine Frau schon sehr früh in unserer Ehe versucht habe zu verändern. Und an ihr herumzuschrauben und sie zu verbiegen, so wie ich sie gerne haben möchte. Und wie ich sie gerne sehen würde. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin von Grund auf eher ein sehr deutscher, pünktlicher Mensch. Also ich komme eigentlich selten zu spät. Und das ist mir einfach wichtig, weil wir leben in Deutschland und da sind wir pünktlich. Aber meine Frau, die hat das nicht so gesehen mit der Pünktlichkeit. Und das war mir einfach ein Ärgernis. Ich will, dass sie auch pünktlich ist. Aber ich frage euch, ist es eine Sünde, wenn man nicht pünktlich ist? Ja, nein, also nicht unbedingt. Ja, wenn ich wirklich ein Anstoß bin und wenn ich das nicht so genau nehme mit der Zeit, wenn ich die Zeit vertrödle und ständig unpünktlich bin. Nein, wenn ich da 2, 3 Kinder zu Hause habe und ich weiß, Sonntagmorgen ist nicht der entspannteste Tag in der Woche und alle Kinder anzuziehen und ins Auto zu bekommen und in den Gottesdienst zu kriegen. Ich denke, auch wir, die wir keine Kinder haben, müssen lernen, sehr barmherzig zu sein, auch mit solchen Familien. Aber nochmal zurück. Ich wollte sie verbiegen oder verändern in Sachen, wo das meine Meinung war, wo nicht Gott unbedingt gesagt hat, so und so steht das geschrieben, sondern wo das meine Meinung war. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, ich kann meine Frau nicht verändern. Ich mache vielmehr sehr viel kaputt in der Beziehung zu ihr. Und ich habe lernen müssen, sie so anzunehmen, wie sie ist. Und wie Gott sie auch wollte. Und ich habe lernen müssen, dass es in erster Linie nicht um meine Meinung geht oder um meine Absichten mit ihrem Leben, sondern dass es in erster Linie geht um die Absichten Gottes mit ihrem Leben. Und wie kann ich dazu dienen, dass diese Absichten verwirklicht werden? Ich habe das letztes Mal schon mal erzählt in der Gemeindestunde und interessant, nach der folgenden Woche haben wir mindestens 2 Brüder bekannt, sie haben das auch versucht in ihrer Ehe, die Frau verbiegen zu wollen. Und ich denke, das ist die Folge auch des Sündenfalls, dass der Mann herrschen möchte über die Frau, aber auch umgekehrt, dass die Frau herrschen möchte über den Mann und sie verbiegen möchte und sie nicht annehmen kann, wie sie ist. Aber die Frage ist, warum fällt es uns so schwer, den anderen anzunehmen, so wie er ist und so wie er in seinem Charakter ist? Warum ist das für uns Menschen so schwer? Und warum fällt es uns so schwer, auf andere Menschen zuzugehen, sie mit hineinzunehmen in eine Gemeinschaft? Warum sind wir am liebsten nur unter uns Gleichgesinnten und andere haben da sehr schwer Zugang? Ich sage das, wir hatten vor kurzem ja die Gemeindefreizeit und ich will das absolut nicht als Druck sagen für euch oder für uns als Gemeinde oder als schlechtes Gewissen euch zu machen. Auf dieser Gemeindefreizeit war ein Mann, wir hatten ihn vorher nicht gekannt, er kam einfach mit dazu zu dieser Freizeit und ich war nicht die ganze Zeit auf der Freizeit und ich habe am Ende der Freizeit mit ihm gesprochen und er sagte mir im Gespräch, Manuel, ich fühle mich hier in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde nicht wirklich angenommen. Ja, das sind wirklich Leute, die gehen auf mich zu, die versuchen mit mir zu reden, versuchen mich mit reinzunehmen, aber der größte Teil der Gemeinde ignoriert mich. Ich will das ausgewogen, wirklich balancieren, weil das kann auch an einem Menschen liegen, der von Grund auf eher zurückgezogen ist und in sich gekehrt und der es anderen schwer macht, dass man hineinwachsen kann in eine Gemeinschaft. Aber diese Worte wollen wir auch als Gemeinde ernst nehmen. Denn wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem ist kein neues Problem, dass wir andere vielleicht nicht so annehmen können, wie sie sind. Denn wir finden das Problem schon in der Bibel. Und wenn ihr Kinder vielleicht gar nichts mitbekommt von der Predigt, dann schlagt am besten Römer 14 und 15 auf und lest das einfach, okay? Also wenn ihr nichts versteht, einfach das lesen. In Römer 14 geht Paulus auch auf dieses Problem ein. Und ich gebe euch ein bisschen einen Hintergrund zu diesen Versen, zu diesen Kapiteln. Bei den Römerchristen gab es hauptsächlich in dieser Gemeinde zwei Gruppen. Und zwar waren da auf der einen Seite die Heidenchristen, die das Evangelium aus den Nationen gehört haben und zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und es waren auf der anderen Seite die Judenchristen. Zwei verschiedene Richtungen. Und man könnte heute sagen, da waren auf der einen Seite die Hiesigdeutschen und auf der anderen Seite waren dann die Russlanddeutschen, ja, oder die Deutschen oder die Iraner, wie ihr es wollt. Zwei Gruppen in der Gemeinde und die hatten verschiedene Meinungen. Zum Beispiel dachten die Heidenchristen, wir dürfen absolut, weil wir zur Freiheit berufen sind, wir dürfen absolut alles essen, was auf den Tisch landet. Die Judenchristen haben gedacht, nein, können wir nicht, wir sind so geprägt, wir dürfen kein Fleisch essen. Und Schweinefleisch geht überhaupt nicht. Natürlich Spannungen, verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten über Dinge, wo sich Gott nicht unbedingt festgelegt hat. Oder die Heidenchristen haben auch gemeint, alle Tage im Jahr sind gleich. Alle sind gleich. Und die Judenchristen meinen, nein, es gibt bestimmte Tage, die sind höher als andere und wir müssen die achten. Und seht, da waren Meinungsverschiedenheiten über Punkte, wo sich Gott nicht unbedingt festgelegt hat. Und das brachte Schwierigkeiten, Probleme in dieser Gemeinde, dass man den anderen in sein Denken annehmen konnte. Und eine der Schwierigkeiten war, dass es sich diese beiden Gruppen in der Gemeinde, sie haben sich gegenseitig verachtet. Sie haben sich abgelehnt. Da waren ja Gruppierungen da, da wurden sich gegenseitig gemieden. Da war auf der Seite die Judenchristen, der Seite die Heidenchristen. Und beide gingen nicht aufeinander zu und beide hatten nichts miteinander zu tun. Aber es blieb nicht nur bei Verachtung, sie haben sich auch gegenseitig gerichtet. Sie haben sich verurteilt. Und sie haben für ihre Meinung gestritten. Sie waren bereit, für ihre Meinung zu sündigen und dafür zu streiten. Und das brachte natürlich Spaltungen, Unfrieden und es brachte Freudlosigkeit in die Gemeinde. Also eine sehr, sehr ernste Situation. Und wie Paulus das angeht, das sehen wir gleich. Aber lass uns das gleich schon mal auf uns herunterbrechen und anwenden. Was sind denn bei uns heute Dinge, die uns voneinander trennen, obwohl wir doch den gleichen Glauben an Jesus Christus haben? Da ist zum ersten Mal unsere Herkunft. Also ich bin in Bayern geboren und der andere ist vielleicht woanders geboren und wir sind in einer total anderen Kultur aufgewachsen. Also wir haben total verschiedene Ansichten über gewisse Dinge, wo wir uns absolut nicht verstehen und wo wir vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben. Wir haben auch eine andere Erziehung erlebt und die war bei jedem von uns anders. Und übrigens, das bringt in eine Ehe, wie ich so einschätze, in unserer Ehe wohl den meisten Nährboden für Konflikte. Denn wir denken so verschieden von unserer Erziehung, unserer Eltern her, zum Beispiel über Kindererziehung. Oder wie verbringen wir unsere Zeit oder wie verwenden wir das Geld, was uns Gott gegeben hat. Das kann so ein Nährboden sein für Konflikte in unserer Beziehung. Oder da ist auch die Art und der Charakter des anderen, der bei jedem von uns anders ist. Ich zum Beispiel bin eher ein ruhiger Typ, der nicht so viel redet. Und andere anzunehmen, die einfach viel reden oder ein bisschen lauter sind, das ist einfach schwierig, weil wir von Art, vom Charakter her anders sind. Und es fällt uns schwer deshalb, den anderen oft anzunehmen. Aber Gott, er hat uns alle unterschiedlich gemacht und er wollte diese Andersartigkeit. Er wollte das, auch dass wir verschiedene Gaben haben und Talente. Er wollte das. Es ist so wie bei eurem Körper. Seht, der Körper besteht nicht nur aus einer Hand und der ganze Körper ist eine Hand, sondern unser Körper hat ganz viele Glieder, die total unterschiedlich sind. Aber jeder hat seinen Platz und jeder wird gebraucht und alles ergänzt sich, damit ein Körper funktionieren kann. Aber das Problem in meiner Sündhaftigkeit denke ich, nee, alle müssen so sein wie ich und nur wie ich denke, ist richtig. Und das ist ein Problem. Oder was uns auch oft trennt voneinander, ist auch das Alter. Denn jüngere Christen und ältere Christen sind ja in einer total anderen Zeit aufgewachsen und die verstehen sich oft überhaupt nicht, wie sie denken in ihrer Art. Und so kann es sein, dass in einer Gemeinde, nicht in unserer, auf der Seite die Jugendlichen sitzen und auf der Seite die älteren Christen und die beiden gehen nicht aufeinander zu und gehen nicht aufeinander ein, nehmen sich nicht gegenseitig an. Und das ist ein Problem. Und das sind dann noch die verschiedenen Meinungen, wie bei den Römer Christen. Und das sind die Meinungen nochmal, wo sich Gott nicht unbedingt in Punkten festgelegt hat. Wenn ihr schon mal mit uns Ältesten ein Aufnahmegespräch hattet, dann wisst ihr, dass William MacDonald es so fein eingeteilt hat, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, die grundsätzlich wichtig und nebensächlich sind. Und diese nebensächlichen Sachen nennen wir sogenannte C-Wahrheiten. Und es gibt ja bestimmte Lehren des Christentums, die absolut grundlegend sind. Das sind A-Wahrheiten und von denen können wir nicht ablassen. Und die sind absolut grundlegend, wie zum Beispiel, dass das Wort Gottes unsere absolute Autorität ist oder dass der eine Weg zu Gott nur über Jesus Christus geht oder seine Auferstehung, seine Jungfrauengeburt. Das sind grundlegende Sachen, das sind A-Wahrheiten und ich sage, für diese sollen wir sogar streiten und kämpfen, macht der Judasbrief deutlich, weil es grundlegende Sachen sind unseres Christenseins. Und bitte versteht mich falsch, darum geht es heute nicht. Und wir haben das verfasst in unserer Gemeinde im Glaubensbekenntnis. Da haben wir diese A-Wahrheiten verfasst, wo wir wirklich übereinstimmen müssen und wo wir sagen würden, wenn jemand so etwas nicht glaubt, dann ist er vielleicht gar kein Christ. Und dann gibt es auch noch Dinge in der Bibel, die sind nicht grundlegend, aber trotzdem wichtig. Und wir nennen sie B-Wahrheiten. Und man kann sie unterschiedlich sehen, aber als Gemeinde, wie wir es sind, und in der Leitung müssen wir uns festlegen, damit keine Spaltung in eine Gemeinde kommt. Und so haben wir uns zum Beispiel in der Leitung festgelegt, in Punkten wie Scheidung und Wiederheirat oder auch die Unverlierbarkeit des Heils. Und wir haben das kommuniziert, viele Punkte, viele auch nicht, aber man weiß die Meinung, wie wir darüber denken. Wir haben das kommuniziert in der Gemeindeordnung. Und natürlich sagen wir, kann man in den Punkten andere Meinung sein. Wir zwingen niemanden unsere Meinung auf, wir sind keine Sekte. Aber wenn man Mitglied dieser Gemeinde werden möchte, darf man seine Meinung behalten, aber man muss sich in diesen Dingen unterordnen und man darf nicht weder offen noch im Verborgenen dagegen angehen, denn das würde eine Gemeinde spalten. Und dann gibt es noch Themen, die eher nebensächlich sind in der Schrift und wir nennen sie C-Wahrheiten. Und bei diesen Dingen gibt der Herr jeden Christ die freie Entscheidung, seine Überzeugung zu haben. Römer 14, Vers 5 steht das. Und genau das waren die Punkte bei den Römerchristen, wie Essen und bestimmte Tage halten, wo jeder seine eigene Meinung haben kann und jeder selber Gott verantwortlich und Gott Rechenschaft geben muss. Aber diese Meinungen haben zu Spannungen und haben zu Unfrieden in die Gemeinde geführt. Also es ging da nicht um grundlegende Arbeiten, wofür wir einstehen und sogar streiten müssen. Da ging es um nebensächliche Themen, die zu Problemen führten. Heute würde man sagen, wären das zum Beispiel, wenn wir sagen, darf ein Christ in den Urlaub fahren, dann haben manche ein enges Gewissen und sagen, nee, ich kann das nicht unbedingt machen, denn das Geld, was uns Gott anvertraut hat, ist dadurch rausgeworfen. Und manche sagen, nee, das ist absolut kein Problem. Also das ist eine Wahrheit, wo sich Gott auch nicht festgelegt hat und wo Gott das jeden Christen als freie Entscheidung gibt. Oder darf ein Christ Alkohol trinken, ja oder nein? Da kann man sich die Köpfe einschlagen darüber. Und der eine hat die Meinung, der andere die Meinung. Und das sind Sachen, die Gott nicht unbedingt festgelegt hat im Wort Gottes. Oder darf ein Christ einen Fernseher haben? Ja oder nein? Steht nicht in der Schrift, du sollst keinen Fernseher haben. Es sind Sachen, wo sich Gott nicht festgelegt hat und wo jeder verschiedene Meinungen haben kann und sich seine Überzeugung gewiss sein sollte. Oder welche Kleidung ist für den Gottesdienst die angemessene? Hose, Rock, was sagt die Bibel dazu? Und die Bibel, werdet sehen, sagt da wenig so über diese Äußerlichkeiten. Und Gott legt es in unsere, vertraut es uns an und wir können uns selber eine Meinung bilden und danach handeln. Also das sind alles Themen, wo er uns die Freiheit gibt, unsere eigene Überzeugung zu haben und danach zu handeln. Wo es aber schwierig ist und zu Problemen führt, ist, wenn ich denke, alle müssen in meiner Meinung so sein, wie ich das meine, wie ich denke. Und wo man den anderen nicht annimmt in seiner Meinung, sondern wo man ihn verurteilt, wo man ihn richtet und verachtet. Und dann bin ich bereit, für meine Meinung zu streiten und zu sündigen. Und seht, genau das war bei den Römerchristen passiert. Da wurden aus Meinungsverschiedenheiten über diese Punkte, es wurden hässliche Konflikte in einer Gemeinde, die versuchten, die Gemeinde zu zerstören. Und seht, diese verschiedenen Punkte wie Hintergrund, Herkunft, unsere Erziehung, Art, Alter und verschiedene Meinungen, das sind in unseren Beziehungen wie zerstörerische Bomben, die in Gefahr stehen, jederzeit hochzugehen und eine Gemeinde zu zerstören und Beziehungen zu zerstören. Aber die Frage ist, wie kann man diese Bomben entschärfen? Was ist die Lösung für eine Gemeinschaft, wo jeder total unterschiedlich ist? Und Paulus geht in Römer 14 darauf ein. Wenn ihr mit einem Problem, sagen wir mal, ihr habt eine Krankheit und ihr geht mit diesem Problem zum Arzt, dann gebraucht der Arzt zwei Mittel, um euch zu helfen. Als erstes wird euch der Arzt untersuchen und wird euch checken, was ihr für eine Krankheit habt. Und er wird daraufhin eine Diagnose stellen und euch vielleicht sagen. Und das zweite gebrauchte das Mittel, dass er auf diese Diagnose hin eine Therapie entwickelt, um euch zu helfen. Das heißt, er wird euch ein Medikament verschreiben und ihr müsst zur Apotheke gehen, das holen und das einnehmen. Und wenn ihr das macht, wird euch geholfen. Diagnose und Therapie. Interessant, Paulus geht in Römer 14 genauso vor. Er stellt als erstes eine Diagnose. Was ist wirklich das Problem in den Herzen der Christen? Warum sie den anderen verachten und verurteilen? Und als zweites die Therapie auf. Was ist die Lösung, damit dieses Problem in der Gemeinde verändert werden kann und geheilt werden kann? Lass uns erst überlegen, die Diagnose. Was ist die Diagnose bei einer Gemeinde, die sich gegenseitig verurteilt? Und Paulus macht deutlich, die Diagnose, das Problem liegt in der Anbetung. Es liegt in der Anbetung. Denn der Zustand der Verachtung und des Richtens der Christen damals, es offenbart ein tieferes Problem in den Herzen der Christen. Und das Problem liegt als erstes nicht in der horizontalen, in der Beziehung zueinander, sondern das Problem liegt als erstes in der vertikalen, in ihrer Beziehung zu Gott. Ich komme nochmal zurück zu meinem Beispiel am Anfang in der Beziehung zu meiner Frau. Was offenbart, dass ich meine Frau verbiegen wollte, so wie ich das gerne haben möchte in unserer Beziehung? Was offenbart das in meinem Herzen? Es offenbart, wer in meinem Leben im Zentrum ist, nicht wahr? Und das war nicht Gott, der Herr, sondern das war ich selber. Denn wenn es Gott gewesen wäre, dann würde ich ja Gott fragen, was seine Absichten mit meiner Frau sind und was er verwirklichen möchte. Und ich würde anerkennen, dass die Beziehung zu meiner Frau nicht mir gehört, sondern sie gehört Gott und Gott allein. Und stattdessen habe ich die Beziehung zu meiner Frau in meiner Selbstsucht und im Götzendienst in meinem Herzen missbraucht zu meiner eigenen Ehre. Und seht, Paulus, er geht genau auf dieses Problem ein. Er sagt in den Versen 7 bis 9 in Römer 14, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben den Herrn. Und sei es, dass wir sterben den Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch Lebendige. Und Paulus macht hier deutlich, ihr Christen, ihr gehört nicht mehr euch selber, sondern ihr gehört Jesus Christus, der euch erkauft hat für sich. Und auch eure Beziehungen untereinander gehören nicht euch selber, sondern sie gehören dem Herrn. Und das Problem ist, ihr habt den Herrn, der Herrn und König aller Könige, von seinem Thron gestoßen und ihr habt euch selber auf diesen Thron gesetzt. Und deshalb verachtet ihr den anderen und deshalb maßt ihr euch an, den anderen zu richten und zu verurteilen, aus diesem Grund. Und seht, sie haben quasi Gott gespielt in ihren Beziehungen zueinander. Und Paulus sagt, ihr müsst erkennen, wer euer Herr ist. Und es muss ein Anbetungswechsel stattfinden in euren Herzen. Wir sind da für Gott und nicht umgekehrt. Und er ist unser Herr und er ist unser Richter und nicht wir dürfen andere richten und verurteilen. Und wir müssen uns richtig einordnen in der Beziehung zu Gott. Und seht, wenn es mir schwerfällt, den anderen anzunehmen, so wie er ist, dann ist es so entscheidend für mein Leben. Ich muss erkennen, dass das Problem nicht in den anderen ist, weil er eine schiefe Nase hat oder weil er keine Haare mehr hat oder so. Sondern ich muss erkennen, das erste Problem liegt in meinem Herzen, weil ich mich viel zu wichtig nehme. Es ist der Götzendienst in meinem Herzen. Und das ist die Diagnose, die Paulus stellt, wenn uns schwerfällt, den anderen anzunehmen. Mit seiner Art, mit seinem Charakter, mit seinen Meinungen. Weil wir uns um uns selber drehen und nicht um Gott. Weil wir uns zum Herrn machen. Und wenn der andere dann nicht meiner Meinung ist, dann verachte ich ihn oder ich richte ihn. Wenn er zu mir freundlich ist, dann bin ich auch zu ihm freundlich. Aber wehe, er hat andere Meinung wie ich, dann fällt es mir sehr schwer, ihn zu lieben. Und seht, es hilft nicht, dass der andere sich ändert, sondern in meinem Herzen muss ein Anbetungswechsel stattfinden, dass Gott auf den Thron kommt und dass ich erkenne, er ist der Herr und er hat diesen Menschen in mein Leben gestellt und er möchte sich verherrlichen in der Beziehung zu diesem Menschen und er möchte, dass ich nach seinem Willen strebe und tue, was er will. Und dieser Anbetungswechsel in mein Herzen, er muss stattfinden. Und das beginnt mit Buße. Buße bedeutet, ich gebe Gott Recht über das, was er mir sagt, in seinem Wort. Ich verteidige mich nicht, ich gebe ihm Recht und ich bringe diese Schuld zu Jesus Christus, der für meine Schuld, der für meinen Götzendienst in meinem Herzen, der dort am Kreuz gestorben ist und Vergebung schenkt. Und ich sage schon zu meiner Tochter Talia, wenn ich sie konfrontieren muss mit Sünde, ich sage ihr, Talia, wird Jesus dir vergeben? Und sie sagt, ja, Jesus vergibt. Und Jesus ist für alle Schuld gestorben. Und er schenkt uns Gnade für unsere Herzen. Paulus zeigt die Diagnose auf. Es ist ein Problem in der Anbetung, in der Beziehung zu Gott, wenn ich andere nicht annehmen kann. Aber er zeigt auch, wie sich das verändern kann. Er zeigt die Therapie. Und er macht deutlich, die Therapie ist das Evangelium Jesu Christi. Es ist das Evangelium. Denn seht, das Evangelium, das kann wirklich Menschenherzen, die von Grund auf ausgerichtet sind, nur auf sich selber, es kann Menschenherzen verändern. Und in keinem anderen Brief im Neuen Testament zeigt Paulus einmalig das Evangelium auf. Habt ihr euch das schon mal durchgelesen und euch gefragt, warum schreibt Paulus das Evangelium an Christen? Das waren doch Christen, an die er schreibt. Warum macht er das? Und ich glaube aus dem Grund, weil sie das Evangelium in ihrem Leben aus den Augen verloren haben. Und ihre Beziehung untereinander hat das widerspiegelt. Sie haben das Evangelium aus den Augen verloren. Und seht, im Evangelium schenkt Gott mir Gnade für meinen Götzendienst in meinem Herzen. Er rettet mich von meiner Schuld, von meinem größten Problem, von meinem Ich. Aber im Evangelium gibt er mir auch Kraft, das Leben zu leben, was Gott von mir möchte. Im Blick auf das Evangelium gibt er mir Kraft, den anderen anzunehmen, so wie er ist und so wie ihn Gott gemacht hat. Denn schaut mal in Römer 15, Vers 7, sagt Paulus, und wir streifen nur ein paar Verse von diesen vielen Worten, die Paulus schreibt. Römer 15, Vers 7, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf und ein Vergleich, wie auch der Christus das gemacht hat. Und seht, was hatten wir mit Christus gleich? Wie hat uns Christus angenommen im Evangelium? War da etwas, was ihm gefallen hätte an uns? War da eine Gemeinsamkeit da? Ja, wir sind seine als Ebenbilder geschaffen, seine Geschöpfe. Aber durch die Sünde war da nur Trennung. Christus konnte uns eigentlich nur verabscheuen, jeden Einzelnen von uns. Und konnte uns nur verachten und ablehnen. Aber Christus ist auf diese Welt gekommen. Er hat sich selbst verleugnet. Und er hat den Weg gewählt für jeden Einzelnen von uns. Um für uns Menschen am Kreuz zu sterben. Damit alle Menschen, ausgenommen alle Menschen, durch das Evangelium Rettung und Gnade von Gott erfahren können. Was hast du dazu beigetragen, dass Jesus Christus dich angenommen hat? Was hast du dazu beigetragen? Ich kann dir nur von mir sagen, absolut nichts. Ich habe Gott nicht gesucht. Ich habe ihn abgelehnt mit meinem Leben. Ich kam nur mit meiner Sünde und Christus hat mir vergeben aus Gnade. Er hat mir seine Gnade geschenkt. Und ich frage dich, was hat jetzt der, der so anders ist und anders denkt als du, beigetragen, dass Jesus ihn angenommen hat? Was hat er beigetragen dazu? Auch absolut nichts. Auch er kam mit seinem Sündenberg und Gott schenkte auch ihm Gnade. Also ist Gnade das, obwohl ihr so unterschiedlich und andersartig seid, ist Gnade das, was euch wirklich verbindet. Ihr habt einen Glauben und Gnade verbindet euch. Und seht, wenn Gott uns alle angenommen hat im Evangelium, wer sind wir dann, dass wir andere verachten, dass wir sie ablehnen, dass wir sie sogar richten? Und wir haben absolut kein Recht dazu, das zu machen. Und seht, damit wir lernen, andere anzunehmen, auf andere zuzugehen, sie zu lieben, obwohl sie so anders sind als wir, müssen wir in der Gnade des Evangeliums wachsen. Wir müssen wirklich verstehen, immer und immer wieder, wer wir waren ohne Christus. Wie groß unsere Schuld war und wie Christus uns einfach seine Arme ausgestreckt hat und uns angenommen hat in unseren Schmutz, wie wir sind, und uns zu seinen Kindern gemacht hat. Wir müssen das verstehen, sodass wir auch den anderen annehmen können in seiner Andersartigkeit, weil Christus ihn auch angenommen hat zur Verherrlichung Gottes. Und seht, das ist die Therapie für eine Gemeinde, die in schlechten Beziehungen untereinander lebt, wo Gruppierungen sind, wo nicht aufeinander zugegangen wird, wo sich verachtet wird. Ich komme nochmal zum Arztbesuch zurück. Stellt euch vor, ihr wart beim Arzt und er hat euch die Diagnose gegeben über eure Krankheit. Und er hat darauf euch auch die Therapie gesagt, was ihr machen sollt. Und er hat euch ein Medikament verschrieben. Was ist eure Verantwortung, damit euch geholfen werden kann? Eure Verantwortung ist, dass ihr das annimmt, was der Arzt euch sagt. Und dass ihr das glaubt. Und dass ihr euch das Medikament holt und es einnimmt. Weil wenn ihr das nicht macht, kann euch nicht geholfen werden. Und seht, genauso hier. Wir müssen annehmen, was Gott uns sagt in seinem Wort. Welche Diagnose er uns stellt und welche Therapie uns aufzeigt. Damit wir wirklich zu Tätern des Wortes werden können. Ich will praktisch werden. Denkt an jemanden, ein Christ in deinem Leben, bei dem es dir wirklich schwerfällt, ihn anzunehmen, so wie er ist, in seiner Andersartigkeit, in seinem Charakter, in seinem Denken. Denk an jemanden. Hast du eine Person in deinem Kopf? Mir fallen einige ein. Wie kannst du diese Person lieben? Halte dir als erstes vor, deine Beziehung zu dieser Person, wie wir gesehen haben, sie gehört nicht dir, sondern sie gehört Gott. Und Gott ist der Herr. Und Gott hat diese Menschen für einen bestimmten Zweck in dein Leben gestellt. Er wollte das. Und du musst dich beugen unter Gott und sagen, Gott, ich bin nicht der Richter, du bist der Gott. Du bist der Herr. Und ich will diese Person annehmen, so wie sie ist. Und ich will mich nicht um mich selber drehen, sondern ich will mich um dich drehen in meinem Leben. Und dann malst du dir das Evangelium vor Augen. Gott hat dich und diese Person angenommen. Also es ist Gnade, was euch verbindet. Und bitte Gott, Herr, hilf mir, diese Menschen anzunehmen, wie du ihn angenommen hast im Evangelium. Hilf mir dabei. Und dann komm auch zur Tat. Überlege dir, wie kannst du diesen Frieden halten, den Christus euch geschenkt hat in dieser Beziehung. Was kannst du dazu beitragen, dass Frieden herrscht unter euch? Und wie kannst du dieser Person dienen? Was möchte Gott durch dich für diese Person bewirken? Und siehe die Beziehung als Dienst an. Wenn ihr Römer 15, Vers 2 bis 3 liest, da steht, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Denn auch der Christus hatte nicht selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Hier verweist Paulus wieder auf Christus und sagt, in euren Beziehungen sollt ihr nicht an euch denken, sondern ihr sollt darin auch an Christus denken, der sich nicht an sich selbst gefallen hatte und nicht seinen Willen oder sein Reich gesucht hat, sondern er hat uns gesehen und er hat sich für uns hingegeben. Er hat das Gute in uns gesehen. Er wollte das Gute für uns, was uns erbaut. Und er hat uns gedient im Evangelium. Und Paulus sagt, so sollt auch hier in euren Beziehungen sein. Ihr sollt nicht an euch selbst Gefallen suchen, sondern ihr sollt Christus vor Augen haben und einen anderen höheren, als ihr euch selbst habt. Es würde praktisch heißen, überlege dir mal, wie kannst du den anderen wirklich erbauen oder was kannst du zum Frieden beitragen mit diesem Menschen, der vielleicht eine total andere Meinung hat. Und vielleicht fangst du als erstes an, auf diesen Menschen zuzugehen und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, ihn nicht zu meiden. Und ich denke, das müssen wir alle lernen, aufeinander zuzugehen. Und ich verstehe Leute, denen das wirklich schwerfällt. Ich war auch so ein Mensch, denen es total schwer gefallen ist, auf andere zuzugehen. Aber wir müssen das lernen, wenn wir aufs Evangelium schauen. Denn Gott ist auf uns zugegangen. Er hat uns gesucht und er hat die Gemeinschaft mit uns gesucht. Und auch wir müssen lernen, in einer Gruppe, wie wir es sind, und wo sehr schnell Einzelne untergehen können, wir müssen es lernen, den anderen zu sehen und auf ihn zuzugehen, den ersten Schritt zu machen und nicht warten, bis andere zu mir kommen und mit mir reden. Jesus hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Und wenn du das machst und auf den anderen zugehst, dann versuch nicht unbedingt über Punkte zu reden, die euch auseinandertreiben und wo ihr sowieso verschiedene Meinungen habt. Es würde euch noch mehr auseinandertreiben, sondern versucht Punkte zu finden, wo ihr gemeinsam seid, wo ihr eine Meinung habt. Versucht euch auf Jesus zu konzentrieren und versucht euch gegenseitig mit eurer Meinung stehen zu lassen. Und nicht in erster Linie wegen der Person auf sie zuzugehen und sie annehmen, sondern Paulus sagt ja in Römer 15, Vers 7, nehmt euch gegenseitig an, zu was, so wie Christus euch angenommen hat, zu was? Zur Gottes Herrlichkeit. Also es geht um die Verherrlichung Gottes, damit wir, wie in Vers 6 steht, einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen können. Es geht um die Ehre Gottes, dass wir uns gegenseitig annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich meine Frau angenommen habe in diesem Kampf mit meiner Sünde. Aber ich musste das lernen. Es geht nicht um mich in der Beziehung zu meiner Frau. Es geht nicht um meine Absichten. Es geht niemals um meine Absichten. Es geht um Gott, um seine Ehre, um seine Verherrlichung. Und die Beziehung, die Gott mir schenkt, ob in der Familie oder in der Gemeinde, die muss ich wirklich sorgfältig verwalten. Die müssen dienen, dass Gott verherrlicht wird. Auch mit Menschen, die total anders sind als ich. Und die total anders denken als ich. Und in dem Sinne wünsche ich, dass wir eine Gemeinde sind, die offen sind für Menschen, die hier reinkommen, die vielleicht alleine stehen, die sie mit reinnehmen in die Gemeinschaft, im Evangelium, weil Gott das auch mit uns gemacht hat. Und die auf andere zugehen und die andere stehen lassen kann, auch mit den Meinungen, wo sich Gott auch nicht festgelegt hat. und wo der Friede Jesu unsere Beziehungen beherrscht und wo wir ihn widerspiegeln als seine Kinder. Und ich denke, es muss nicht so bleiben, dass ein Mann auf einer Gemeindefreizeit sagt, ich fühle mich hier nicht angenommen. Es muss nicht so sein, sondern wir können im Evangelium es lernen, auf andere zuzugehen und sie zu lieben, so wie Christus das mit uns gemacht hat. Amen. Ich bitte euch aufzustehen, ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich nicht als die Starken, denn wir sind wirklich schwach. Und Sünde ist das, was uns schwach macht vor dir und was so viele Probleme bringt, auch in unsere Beziehungen. Aber wir preisen dich für das Evangelium, dass du bereit warst, Menschen wie uns, die unwürdig sind, zu lieben, dem du deinen Sohn gegeben hast. Und indem du, Herr Jesus, bereit warst, auf diese Welt zu kommen, um diesen schrecklichen Weg ans Kreuz zu gehen, für unsere Schuld, für den Götzendienst in unseren Herzen, der es uns so schwer macht, den anderen anzunehmen, in seiner Art, in seinem Charakter, in seinen Meinungen. Vater, wir schauen auf Golgatha, dort, wo wir Vergebung erfahren. Wir schauen auf Golgatha, wo wir Kraft erfahren, für ein Leben, was dich ehrt und dich verherrlicht, auch in den Beziehungen, in denen wir stehen, auch hier in der Gemeinde. Herr, schenk du Gnade, schenk, dass dein Evangelium aufleuchtet in unserem Miteinander, dass wir uns gegenseitig anreizen, dahin zu wachsen, dass wir eine Gemeinde werden, die von Liebe geprägt ist, von deiner Liebe, die du uns gehabt hast. Und hilfst du, dass wir das Evangelium täglich nicht vor Augen verlieren, auch im Umgang untereinander. Danke, dass du groß bist und dass deine Treue nicht aufgelöst werden kann von unserer Untreue. Und dass du so ein wunderbarer Gott bist, der das gute Werk angefangen hat in uns und es auch vollenden wird. Amen.